Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit dem äußerst liebenswerten Chris vom Bodensee und dem Christian aus Köln. Und wir begrüßen ganz herzlich unsere Zuhörer und leider nicht den Thomas.
Genau, wir wissen nicht, woran es liegt, aber wir denken, dass er mit dem Herzen dabei ist.
Und, ja.
Und von daher
ja, also,
kann man eigentlich starten.
Genau, irgendwas ist ihm kurzfristig dazwischen gekommen. Heute bei mir auch diese Sendung mit Vorbehalt, weil ich quasi zeitgleich noch der Babysitter bin. Und ich hoffe, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Erinnerst du dich noch an die Folge, wo die Katze den epileptischen Anfall hatte?
Ich habe sie, glaube ich, verdrängt.
Ja, gab's mal.
Also es war sehr, sehr unglaubwürdig, wenn man es jetzt mal als externer Beteiligter hört, dass eine Katze einen epileptischen Anfall überhaupt bekommen kann, war mir bis dahin gänzlich unbekannt.
Doch. Also ist nichts Schönes, das kann ich dir sagen. Und das hat sie zum Glück nur so, mittlerweile alle anderthalb, zwei Jahre kriegen wir es mit, zumindest. Ist nichts Schönes. Also vielleicht, es gibt ja alle YouTube-Videos, vielleicht siehst du das auch mal da. Nicht fein. Naja, egal. Also nicht egal, aber tut jetzt nichts zur Sache. Ich glaube, das wird die Formulierung des Tages. Tut jetzt hier nichts zur Sache. Kommen wir zur Tour de France. Das Wetter ist schön bei uns, das Wetter ist schön in Frankreich. Und im Juli wird über die Tour gesendet und daher fangen wir mal weiter an. Wir hatten uns nach dem Mannschaftszeitfahren ausgeklinkt. Das war am vergangenen Montag. Heute ist Donnerstag, Tag der Aufzeichnung. Ja, und das war dann, ich muss mal kurz überlegen, das war dann die dritte Etappe. Das heißt, wir sind jetzt bei Etappe Nummer 4. Ist das mathematisch korrekt?
Genau, und wir hatten uns ja drüber unterhalten, wie stark sind die deutschen Sprinter noch, ne? Also wir hatten da ja so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich habe Greipel so ein bisschen unterstellt, ja, das Alter schlägt zu, und auch im Kittel habe ich ein Stück weit unterstellt, dass es möglicherweise so aktuell nicht mehr ganz nach vorne reicht.
Degenkolb sollte das Rad an den Nagel hängen.
So heftig habe ich es jetzt nicht formuliert, aber ist natürlich schon so, dass er seiner Form von 2,15 da ordentlich hinterhängt. Es gab, wie wir es prognostiziert haben, dann wirklich auf Etappe 4 dann den erwarteten Massensprint, und auch Fernando Gaviria, der Topfavorit, der sich auch auf Etappe 1 gleich das gelbe Trikot gesichert hat, hat die Etappe gewonnen. Heißt, er hat da mal wieder gezeigt, dass er der Beste ist oder der Schnellste aktuell. Ja, und die Deutschen, André Greipel Dritter, sicherlich respektabel, Marcel Kittel Fünfter, mal wieder von sehr, sehr weit hinten gekommen, John Degenkolb Achter, also mal wieder drei deutsche Fahrer in den Top Ten, was an sich ein gutes Ergebnis ist, wenn man natürlich aber auch weiß, dass ein Greipel schon über 10 Etappensiege bei der Tour hat, ein Kittel ebenfalls, ein Degenkolb immer noch auf seinen ersten wartet, ja, muss man sagen, doch etwas enttäuschend, und ja, Gaviria war da wirklich schneller.
Ich hatte so den Eindruck, dass Greipel im Gegensatz zur Etappe davor einfach ein bisschen zu früh im Wind, also ne, beim letzten Mal war er ein bisschen zu spät, diesmal ein bisschen zu früh, hatte ich so, war so mein Eindruck ein bisschen. Wenigstens mal ist es dazu gekommen, dass es zu diesem Sprint Royal kam, wo alle Beteiligten dabei waren und sich die Besten messen können. Mein Augenmerk natürlich noch immer Mark Cavendish, leider an dem Tag noch nicht mehr in die Top 20. Ich glaube, Gaviria, ist einfach im Moment so in den flachen, ich sag mal so im klassischen Sprint, kein Bergauf, kein nichts Besonderes, so blöd das klingt, ist er einfach der Stärkste, den es geschlagen gilt, wie man so schön auch formuliert.
Er profitiert da sicherlich auch von einem sehr, sehr guten Zug, muss man sagen. Mit Richese hat er da sicherlich einen Top-Anfahrer, und ein Gaviria wird sicherlich da niemals schlecht im Sprint abgeliefert. Und gerade bei Kittel muss man sagen, er kommt da häufig aus Position 10, 15 und so weiter und hat dann am Ende möglicherweise auch mit den höchsten Speed, aber er kommt einfach viel zu spät da überhaupt vorne an. Also mit einem besseren Zug könnte vielleicht auch ein Marcel Kittel da vorne noch mit reinhalten, aber Gaviria hat da sicherlich die besten Helfer.
Aber da muss ich mal was anderes sagen.
Auf Jahre drauf da gepolt, und letztes Jahr hat der Kittel auch von diesem Zug profitieren können.
Darauf wollte ich gerade hinaus, ne? Also sieht man da relativ eindeutig, Kittel im letzten Jahr im Quicksteps-Zug konnte da ja davon profitieren und dieses Jahr Gaviria. Also, ne, wie viel ist dann überhaupt noch der, wie viele Etappen hat er letztes Jahr gemacht, Kittel? Also,
vier.
Ja, ich gucke gerade mal nach. Im letzten Jahr, naja, okay, hier steht nur 16, ne? Also 17. Also, ne, wie viel ist dann, ich finde, das relativiert so, so ein bisschen, also 1, 2, 3, 4, 5 Etappen insgesamt sogar. So blöd es klingt, die, ne, man will ja, will das ja nicht relativieren, aber ein bisschen schon so die Leistung des Endmanns, ne, wenn man sagt, okay, wir tauschen den ersten, also den letzten aus und der neue letzte gewinnt auch. Also ich finde das schon sehr beeindruckend.
Naja gut, auf der anderen Seite muss man sagen, es gab Jahre, da hatte Peter Sagan nicht einen Anfahrer und ist immer unter die Top 3 oder Top 5 gekommen. Auch in Dylan Groenewegen hat jetzt vielleicht sicherlich nicht den allerbesten Sprintzug jetzt bei dieser Tour. Zumindest
vielleicht
hat er sich
diese,
da auch ähnlich wie Kittel durchgekämpft.
Diese Zugsprinter und Non-Zugsprinter, also obwohl das jetzt nach Nonsens klingt, aber weißt du, so Instinkt-Sprinter und reine Kraftsprinter. Vielleicht muss man da so ein bisschen unterscheiden. Aber ja, auf jeden Fall finde ich das interessant. Also und Marcel Kittel ist ja, also ich glaube, der wird jetzt so manches Mal schon noch denken, mein Gott, wäre ich jetzt da bei Quickstep vorne, dann hätte ich jetzt schon 2 Etappensiege und nicht Gaviria. Naja, was will man dran machen?
Ja gut, man muss natürlich Quickstep da an der Stelle auch verstehen. Also ein Gaviria ist auch ein Fahrer, den du auch mal bei einer Bergetappe mal vorne mal 2 Kilometer einspannen kannst, der dir auch mal im Berg mal ein bisschen mit hochfährt und da ein bisschen helfen kann, da ist Kittel wesentlich eindimensionaler.
Ja,
von
auf jeden Fall.
Von der Fahrercharakteristik her.
Definitiv. Also es wäre auch mein, aus Quickstep-Sicht alles richtig gemacht, wenn man sich das jetzt anschaut, ne? Also bisher, da kann man, also Quickstep ja eh die ganze Saison alles richtig gemacht. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Für mich bis jetzt definitiv das Team der Saison. Und ich glaube, da wieder wird mir auch kaum jemand widersprechen an diesem Punkt. Ja, gehen wir vielleicht mal kurz, weil mehr kann man über diese Etappe Sprint Royale eigentlich.
Doch.
Was?
Man sollte noch ein bisschen was erzählen. Also, es
ja,
gab
erzähl.
Auch hinten raus
also
mal wieder einen bösen Sprint. Also, ein Fahrer von Arche d'Isère, Axel Domon, ist dann ausgeschieden. Auch ein Tish Benoit hat so sehr erwischt. Der ist mit Blut überströmtem Gesicht dann ins Ziel gefahren. Am nächsten Tag konnte er nicht mehr antreten und vielleicht für das Gesamtklassement. Also, übrigens, Benoit, mein Fahrer fürs Bergtrikot. Dem habe ich sehr, sehr viel zugetraut. Von daher, der ist jetzt leider schon frühzeitig raus. Von daher bin ich in der Wertung jetzt generell ja, außen vor. Also ich kann da gar nicht mehr gewinnen, so sehr ich ihm das auch zugetraut und gegönnt hätte. Vielleicht für das Gesamtklassement noch erwähnenswert. Ilnur Sakarin hat da hinten raus noch eine Minute noch mal kassiert, ist gestürzt oder hatte einen Defekt. Genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und da gab es noch ein paar ja, Diskussionen, dass das wohl nicht rechtzeitig dem Teamfahrzeug gemeldet hätte, dass er überhaupt einen Defekt hatte oder einen Sturz hatte und auch deshalb ja der Zeitrückstand ein Stück weit zustande kam.
Okay.
Klar, er wäre nicht mehr rangekommen bei wenigen Kilometern, die noch zu fahren waren, aber ja, vielleicht hätte man da noch die eine oder andere Sekunde sparen können. Mhm. Aber gut, möchte dazu noch sagen, Sakarin, ja, für mich jetzt sicherlich auch nicht ein Mann, den man jetzt da bei der Tour de France unter den Top 5 erwartet. Von daher denke ich,
verkraftbar.
Ist es noch verschmerzbar.
Mhm. Vielleicht, das hatten wir in der letzten Zeit immer oder bei den letzten Folgen oder in der letzten Folge ein bisschen streifen lassen. Vielleicht mal kurz Zwischenstand dann nach dieser vierten Etappe war dann immer noch Van Avermaet vor Van Garderen und Jara Thomas, Philipp Gilbert, Julian Alaphilippe. So hat sich das dann so weiter am Gesamtklassement an dem Tag quasi nichts geändert. Sagan dann immer noch knapp, zumindest vor Gaviria im grünen Trikot. Sören, ich weiß nicht, wie man den zweiten Namen ausspricht, Sören Krak Andersen?
Kro Andersen, glaube ich.
Okay.
Ja.
Sören Andersen nennen wir ihn einfach so. Weiterhin im Trikot des Jungprofis, besten Jungprofis. Und Dion Smith von Warranty Group.
Gobert.
Was?
Bonte so. Group Gobert.
Ja, okay. Ich war auf die Punkte am Schielen da, aber das sind, ist jetzt nix, also war völlig unbedeutend, jeder ein Punkt. Also da kann man geflissentlich drüber hinweggehen und dann kam es zur fünften, nee, warte, das ist die vierte Etappe und dann kam es bereits auch schon zur fünften Etappe, die schon ein deutlich profilierteres Profil. Danke für diese Verdopplung aufwies. Also das war dann schon, manche sprachen schon von einer Ardennen-Klassiker-Etappe. Habe ich vorher gar nicht, also habe ich vorher schon gesehen, ne? Hat man im Profil gesehen, aber wenn man sich dann mal angeguckt hat, mit was für Rückständen teilweise manche Fahrer reingekommen sind, das war dann doch noch schlimmer, als ich eigentlich erwartet habe. Oder hast du es genau so erwartet?
Ja gut, es wurde schwieriger und es war für viele Fahrer einfach klar, dass sie am Ende sowieso keine Chance haben. Von daher muss man sich natürlich auch die Frage stellen, gebe ich da jetzt noch alles, wenn ich sowieso weiß, dass ich am Ende keine Rolle spiele? Von daher geht es ja auch bei Tour de France und generell bei jeder größeren Landesrundfahrt auch darum, Kräfte zu sparen. Von daher kann ich das schon auch nachvollziehen. Für einige Fahrer, die jetzt vielleicht auch den Sprung in die Ausreißergruppe verpasst haben, geht es auch darum, in der frühen Phase einer Tour sich einen möglichst großen Rückstand schon einzuheimsen, um vielleicht in einem späteren Stadium der Tour gewisse Freiheiten zu bekommen. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass da jetzt sehr, sehr viele Fahrer nach hinten abgefallen sind. Vielleicht für mich, was ich sehr, sehr schade fand, dass mit Michael Matthews ein Fahrer die Etappe nicht mehr hat antreten können, der letztes Jahr zumindest das grüne Trikot gewonnen hat. Man kann sicherlich drüber streiten, ob er es jetzt gewonnen hätte, wenn Peter Sagan durchgefahren wäre. Da wäre sicherlich Sagan favorisiert gewesen. Dennoch bin ich der Meinung, auch mit einem Marcel Kittel, der durch hätte fahren können, dass ein Michael Matthews sicherlich seine Chance gehabt hätte. Und das wäre so eine typische Etappe gewesen, wenn wir dann später auf die Top 10 eingehen, wo ein Michael Matthews sicherlich auch in die Top 3 rein hätte fahren können, vielleicht sogar um den Sieg hätte mitsprinten können oder dann definitiv. Also er wäre da ganz vorne mit dabei gewesen.
Ja, hatte Fieber, lag zu dem Zeitpunkt nur 11 Sekunden zurück. Und auch ein tempoharter Fahrer, der wahrscheinlich gute Helferdienste im Falle des Falles für Tom Dumoulin hätte verrichten können. Ne? Also das
richtig,
ist also auch für Tom Dumoulin jetzt ein schwarzer Tag gewesen. Er ist, glaube ich, was ist jetzt schon jetzt? Der erste oder der zweite? Nee, das ist noch der erste Sunweb.
Ja gut, raus. Das ist der erste Fahrer, der jetzt während der Tour rausfällt.
Aber vorher?
Wilco Keldermann bei den niederländischen Meisterschaften rausgefallen, ähnlich wie letztes Jahr schon beim Giro, wenn man sich daran zurückerinnert. Da ist er auch schon sehr, sehr früh rausgestürzt und Keldermann ist mit Sicherheit der qualitativ hochwertigste Helfer, den Tom Dumoulin überhaupt in seinem Team hätte aufbieten können. Von daher
ja, zwei jetzt wichtige schon Fahrer zwei weniger für ihn.
Richtig.
Ja, also und nochmal die Erinnerung auch, wir haben es ja schon oft genug gesagt eigentlich, aber es sind nur 8 Fahrer, das heißt die Truppe ist jetzt auch nur noch zu siebt. Wahrscheinlich haben die 3 Kreuze gemacht, dass es zumindest nach dem Zeitfahren erst gefahren ist, weil Matthews beim Zeitfahren fehlend, das hätte wahrscheinlich noch Schlimmeres bedeutet.
Ja, schade. Vor allem auch, weil Matthews für mich so ein Fahrer ist, der vom Fahrerprofil noch sehr, sehr nah an einen Peter Sagan heranreicht. Also ich sehe Michael Matthews am Berg einen Ticken besser sogar als Peter Sagan, im reinen Sprint jetzt nicht, aber ja, die Fähigkeit, die er da hat, die hätte ihm vielleicht helfen können, so einen Peter Sagan herauszufordern und jetzt fehlt mir es, was jetzt das grüne Trikot angeht, fast schon frühzeitig an Spannung, also im Prinzip schon wieder sehr, sehr schade.
Ja, einerseits, andererseits, man kann Sagan jetzt seine Klasse auch irgendwie nicht zum Vorwurf machen.
Natürlich nicht, also ja, das ist er kommt durch, wir hatten es ja, glaube ich, das letzte Mal schon thematisiert, als es da um den Sturz auf Etappe 2 ging, bei dem es viele erwischt hat. Ja, Peter Sagan bis jetzt, und da greife ich jetzt ein Stück weit voraus, bis aufs Teamzeitfahren immer in den Top 10. Das ist natürlich eine Qualität, die
das, so sammeln's halt die
haben Punkte. Nicht viele.
Ja. An diesem Tag, also ohne Michael Matthews, und es ging bergauf, es ging bergab. Ausreißergruppe, typisch wie immer. Da wurden dann auch die Bergpunkte verteilt, die hat sich dann Tom Coins. Eingeholt. Sylvain Chavanel auch nochmal, war er, glaube ich, in der Gruppe mit dabei, hat sich auch nochmal Punkte reingeholt und Tom Coins ist dann noch ins Bergtrikot gefahren an diesem Tag. Hat er halt, obwohl er punktgleich eigentlich mit Sylvain Chavanel ist, ich glaube, dann ist der Führende insgesamt, ne? Der in der Etappe.
Gesamtklassement.
Ja, bekommt das Trikot. Und ja, am Ende. Wie soll man diesen, der letzte Kilometer oder die letzten, das, ich glaube 1,7, 1,5 Kilometer, also der letzte, ich sage jetzt einfach mal der letzte Anstieg, der ja dann die Entscheidung brachte, Team Sky wirklich mit Pauken und Trompeten da reingefahren, also hat mich einerseits ein bisschen gewundert, andererseits habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube, da könnte es ruhig dazu kommen oder ist durchaus unwahrscheinlich, dass da etwas passieren wird. Dass vielleicht auch Froome versucht, vorne reinzufahren. Nicht nur aus Angst vor einem Sturz, sondern auch, um sich da vielleicht schon mal ein bisschen zu positionieren.
Ja gut, das habe ich jetzt nicht erwartet, weil dafür war es einfach jetzt, was die durchschnittliche Steigung angeht, jetzt nicht steil genug. Ich glaube, das war jetzt auf den letzten 1,5 Kilometern durchschnittlich bei 4,8%. Wenn man jetzt weiß, dass da vorne ein Peter Sagan mit ankommt, ein Sonny Colbrelli, waren jetzt übrigens Platz 1 und Platz 2, dann kann man sich schon überlegen, da wäre ein Froome vorne nie rausgefahren. Das wäre niemals möglich gewesen. In der Schlussphase hat ein Philipp Gilbert attackiert. Die Explosivität, die hat ein Chris Froome niemals im Leben. Der kann seine 3 Kilometer sehr schnell fahren, aber er hat nie die Explosivität, um jetzt mal bei einem kurzen Anstieg mal 300 Meter wirklich auf Anschlag da vorne rauszupreschen. Die hat er einfach nicht.
Muss er auch nicht, ne? Also ist ja nicht sein. Aber die sind ja trotzdem ordentlich. Also Team Sky hat sich die ganze Zeit oder bis zum letzten Stück ordentlich vorne positioniert. Dieser letzte Kilometer oder diese letzten 1,5 Kilometer vielleicht, hattest du nicht auch, also ich hatte den Eindruck so, die sind verdammt früh, haben die hier das Messer in die Runde geworfen oder wie sagt man, den Federhandschuh hingeworfen. Ich hatte den Eindruck, insgesamt sind alle relativ früh losgesprintet und ich hatte auch kurzzeitig mal den Gedanken, oh, hoffentlich reicht das für Sagan auch.
Ja, es war tatsächlich so, dass Philipp Gilbert relativ früh da den Federhandschuh geworfen hat und da auch früh rausgeprescht ist. Da haben sich dann 5, 6 Leute rangehangen. Da waren Sagan dabei, da waren Colbrelli dabei. Alaphilippe meine ich auch. Der erste Fahrer, der dann wieder so ein bisschen Rückstand hatte, war jetzt zwischenzeitlich dann mal Valverde. Der musste wirklich mal 100, 200 Meter kämpfen, da wieder vorzukommen mit dem Rest der Gruppe. Aber die vorne mussten dann auch zwischenzeitlich mal wieder eine kleine Pause einlegen.
Ja, ne? als wenn die gedacht haben, oh scheiße, ist doch 200 Meter länger als gedacht. Mal kurz durchatmen.
Ja, ich glaube, da mussten auch einige Fahrer dann ein Stück weit noch Tribut zollen ihrem Antritt. Genau. Von daher ist dann einiges nochmal ein Stück weit zusammengelaufen. Peter Sagan, ja, so eine Ankunft liegt ihm natürlich. Mhm. Nicht zu steil, nicht zu lang, das ist genau sein Ding. Zu schwer für die ganzen Flachsprinter, von daher hat er das Ding abgeschossen. Allerdings war es jetzt knapper, als man vielleicht hätte vermuten können, weil Sonny Colbrelli da wirklich ordentlich gegengehalten hat und auch ein Philipp Gilbert mit Platz 3, der auch noch recht gut dabei war. Und dahinter kamen dann aber auch schon einige Fahrer, die wirklich so eher Richtung Gesamtklassement schielen, wenn man sich mal überlegt, Valverde als Vierter, Dan Martin Sechster, Nibali auf Platz 10, ja, Geraint Thomas 12, Froome 14.
Im Gleichtakt zählen wir sie auf. Ja. Also da hat sich, da hatte ich, glaube ich vermute auch mal, oder es liegt naheliegend, die hatten halt auch alle ein bisschen so die Sorge untereinander, ne, dass keiner dem anderen die Butter vom Brot nimmt, ne? Und dass da vielleicht doch zu einem größeren Loch kommt und der eine ist vorne und der andere hinten. Und dass es da doch ein paar Sekunden geben könnte. Aber so.
Darin sehe ich eigentlich auch die Hauptmotivation von Team Sky, dass sie einfach sicherstellen wollten, dass sie zumindest zum Beginn des Anstiegs alle vorne sind und damit quasi vermeiden, dass sie jetzt irgendwann mal plötzlich in der hinteren Gruppe sind, weil man muss ja ganz ehrlich wissen, wenn dann irgendwo mal eine Lücke reißt, dann ist es nicht nur dieses 3-Sekunden-Loch nach vorne, sondern dann ist es mitunter die Siegerzeit, die dann als Referenz genommen wird, dann sind es nicht nur 3 Sekunden, da sind es plötzlich 10, 12, 15 Sekunden und dann wird es schon unangenehm. Von daher haben sie da sicherlich
und deswegen
gut getan.
Thomas und Froome, Bernal. Bernal habe ich gar nicht mehr im Auge gehabt, fällt mir gerade auf. Der hat mir doch bei der ersten Etappe so imponiert. Ist mittlerweile der zumindest im weißen Trikot auf Platz 2 nach dieser Etappe. Also der ist ja dann auch Platz 16 rein, also 16, 14, 12. Von dem Team Sky besetzt. Kurze Zäsur an dieser Stelle, kurzer Einschub. Findest du nicht auch, dass diese ganzen Diskussionen um Froome vorher komplett verstummt sind auf einmal? Also man hört, ne? Also es wird nichts, irgendwie nicht mehr drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, du oder der Thomas hat das auch vorher gesagt, ne? Wenn die Tour erstmal läuft, ist das eh kein Thema mehr.
Nee, sagen wir es mal so. Er macht es ganz geschickt. Er macht das ähnlich wie beim Giro. Er hat beim Giro ganz am Anfang eher so ein bisschen langsam angegangen, im Prolog schon mal knapp eine Minute verloren, dann auf den ersten Bergankünften war er so ein bisschen hinten dran. Ähnlich macht das jetzt. Er hat da vielleicht für ihn, was jetzt so den emotionalen Aspekt angeht, vielleicht zum Glück auf der ersten Etappe so knapp eine Minute verloren und ist jetzt nicht mehr vielleicht so für alle Beteiligten so der absolute Top-Favorit. Also er ist jetzt nicht mehr so der, der heraussticht, sondern einer, der so mitläuft. Das ist natürlich eine Rolle, die für den Zuschauer jetzt wesentlich akzeptabler ist, als es jetzt wäre, als wenn er jetzt da nach dem Teamzeitfahren, was ja viele vermutet haben vor der Tour, ich auch, wenn er da jetzt quasi im gelben Trikot gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre der Shitstorm deutlich größer ausgefallen.
Du meinst, es ist auch so ein bisschen sich selber bewusst aus dem Fokus nehmend.
Ja gut, also er ist jetzt sicherlich nicht absichtlich gestürzt, das würde ich ihm nicht unterstellen,
nein,
definitiv aber nicht. Aber ich glaube auch, dass er da ganz dankbar dafür ist, dass er jetzt nicht da an erster Stelle des Gesamtklassements beispielsweise steht.
Also er wird jetzt mit Sicherheit nicht bewusst langsamer fahren, ne? Aber vielleicht in der einen oder anderen Situation dann doch mal, wenn es darum geht, A oder B, dann die weniger publikumswirksame Entscheidung treffen. Andererseits, wenn er jetzt in zu einer Situation kommen würde, wo er einen entscheidenden Punch gegen einen seiner Mitfavoriten setzen könnte, dann wird er es auch machen. Da glaube ich, bin ich auch. Aber trotzdem fand ich, dass es ist gar kein Thema mehr. Was ich ja sehr positiv finde im Sinne des Radsports, weil die ewigen Diskussionen darüber kann man ja auch leid sein. Noch was zu der Etappe von gestern, was wir sagen müssen wollen können?
Aus meiner Sicht jetzt nicht.
Ne? Also, das
also gut, klar, Robert Kieselowski ist zu Beginn der Etappe, ich meine, gleich in der Neutralität.
Hallo? Jetzt bist du gerade weg. Jetzt ist er weg, der Chris. Ja genau, der Chris ist weg. Ich lasse das jetzt mal weiterlaufen. Bin gespannt. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Mal gucken, ob das Telefonat noch geführt wird. Nö, er ist weg. Ich gehe mal kurz End Call. Und dann rufe ich ihn an und dann machen wir einfach weiter. Ach, jetzt habe ich einen falschen Link. Ja, dann kriegt ihr auch mal mit, wie das hier so läuft. Im Grunde genommen ist, wir nehmen auf mit der Software Studio Link für diejenigen kleinen Audio-Nerds, die das interessiert. Und Studio Link lief jetzt seit Jahr und Tag oder seit langer Zeit sehr, sehr stabil. Und das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass uns während einer Sendung komplett ist. Also, wir hatten ein kleines technisches Problem, welches wir jetzt vielleicht behoben haben. Dadurch lassen wir uns die Laune natürlich nicht verderben. Aber wir hoffen jetzt auch genauso sehr, dass es einfach weitergeht. Ich glaube, so habe ich das gut zusammengefasst. Nicht wahr, Herr Chris?
Ja, das war schon.
Und ihr könnt dann im Schnitt mein Erstaunen darüber mitbekommen. Heute, Etappe Nummer 6, war eine Etappe von Brest, vielen bekannt durch den berühmten, durch das berühmte Langstreckenrennen Brest-Paris.
Der Wendepunkt. Könnte der Markus jetzt sicherlich einiges noch drüber berichten, hat er ja schon vor einigen Jahren mal mitgemacht.
Nee, hat er nicht.
Hat er nicht?
Nee, das war London.
Hat er zumindest mal erwähnt.
Was?
Hat er doch mal erwähnt. Oder war es zumindest ein großes Ziel von ihm?
Nee, das ist quasi das Pendant zu London, Edinburgh, London, was aber viel kommerzieller ist. Und deswegen, ich kenne auch Leute, die ja schon gefahren sind, mehrfach auch. Aber vielleicht mal irgendwann so, ne? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ein großes Ziel ist.
Okay, gut, dann habe ich mich da wirklich geirrt. Also von Markus habe ich zumindest das Rennen schon einige Male gehört.
Aber vielleicht kriegt er jetzt mit, dass wir ihn hier diskutieren und er meldet sich dann einfach und kommentiert das selber und er erklärt sich und klärt uns auf. Brest, im Grunde genommen Brest zur Mur de Bretagne,
ja.
Der Mauer der Briten, wie sie auch nicht genannt wird.
Alpe d'Huez der Bretagne.
Genau, das Alpe d'Huez der Belgier. Zweimal wurde das heute überquert.
Na, Belgien ist es nicht, es ist immer noch Frankreich.
Ja, der Bretonen wollte ich auch, glaube ich, eher sagen. Wurde heute zweimal überquert bei der Streckenführung, so wie man sich das ausgedacht hat. Es wurde von der Tour selber als hügelige Etappe bezeichnet, was wahrscheinlich die meisten Fahrer heute auch so unterschrieben haben. Du hast mehr gesehen als ich, sagtest du im Vorgespräch. Dann schieß mal los. Was gibt es zu erzählen über heute?
Gut, letzten Endes, ich habe das Finale gesehen, muss man sagen, das hat wahrscheinlich bei dieser Etappe fast auch gereicht. Hügelig trifft es natürlich, also die letzten 20 Kilometer waren durchaus gruppiertes Gelände. Es ging, wie du richtig gesagt hast, zweimal über die Mur de Bretagne, also 2 Kilometer mit knapp 7% Steigung, wobei man da wirklich sehr, sehr stark differenzieren muss zwischen dem ersten Kilometer und dem zweiten Kilometer. Der erste Kilometer wird da im Durchschnitt sicherlich bei so 10% etwa liegen, der zweite dann eher so bei 4%. Andersrum wäre womöglich für die Gesamtwertung noch ein bisschen spannender gewesen, weil es jetzt so rum natürlich dann doch auch war, dass man bei 4% ja doch sich ein Stück weit dann noch ranhängen kann, was jetzt bei 10% auf dem letzten Kilometer womöglich nicht so ganz funktioniert hätte. Wir hatten wie auf allen anderen Etappen eine frühe Spitzengruppe, hatten mal wieder zwei Fahrer gleich von Direct Energy dabei, hatten den ehemaligen Träger des Bergtrikots, Dion Smith, mit dabei, der bestrebt war, das Bergtrikot wieder an sich zu reißen. Von daher, ja, war schon eine gewisse Grundspannung, sage ich jetzt mal, gegeben. Es sah auch sehr, sehr lange, muss man sagen, ganz ehrlich, ganz gut für die Ausreißer aus. Mhm. Die haben bis vor etwa 100 Kilometer vom Ziel ihre 8 Minuten gehabt, was jetzt, oder ihre 7 Minuten, was jetzt wirklich nicht wenig ist auf so einer Etappe. Man hat da im Verfolgerfeld oder im Peloton doch sehr, sehr stark so auf Quickstep geschaut. Also BMC hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als wollten sie da jetzt wirklich auf Biegen und Brechen als Träger des gelben Trikots da jetzt wirklich auf den Zusammenschluss drängen. Quickstep hat sich dann auch so etwa 100 Kilometer vom Ziel dann wirklich vorne eingefunden, hat dann erstmal den Rückstand um so 1,5 Minuten reduziert und hat dann plötzlich beschleunigt, hat eine Windkantensituation geschaffen und plötzlich war das Feld in 3 Teile geteilt. Mhm.
Das war der Moment der Etappe, würde ich einfach auch fast behaupten.
Genau, also es war eine Situation, die war durchaus kritisch. Also wir hatten vorne so ein Feld von, ich würde jetzt mal behaupten, 50 Fahrern. Dann dahinter nochmal so eine Gruppe mit 50 Fahrern, die vielleicht so 10, 15, maximal 20 Sekunden dahinter waren. Darin aber durchaus interessante Namen. Also was man so gehört hat, waren da wohl Landa, Quintana, Nibali, Sakharin mit drin. Vor allem Nibali, Landa, Quintana, doch auch Fahrer, die man jetzt zu den absoluten Top-Favoriten zählen kann. Weiter hinten, weiter abgeschlagen, dann nochmal eine Gruppe. Da war Primoz Roglic beispielsweise dabei, also auch ein Fahrer, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Top-3-Kandidaten zählen darf, aber durchaus ein Fahrer, den man in den Top-10, Top-15 vielleicht erwarten kann. Vorne wurde lang Tempo gemacht, aber sobald dann die zweite Gruppe, und da wurde dann ordentlich Tempo gefahren, ran war, ist auch das Tempo dann so ein Stück weit eingeschlafen, weil es dann auch wenig sinnvoll war, nur um einen Fahrer zu distanzieren, das ganze Team aufzuraufen, zumal man ja wusste, hinten raus wird es noch schwierig und da hätte ja keiner was davon gehabt, wenn er da jetzt wirklich das ganze Team eingespannt hätte und wäre hinten raus flöten gegangen oder fliegen gegangen.
Fahrer, der fliegen gegangen ist, Demar. Demar? War der nicht? Ist der nicht? Warte mal, was habe ich denn mitbekommen? Ist er nicht auch relativ früh fliegen gegangen? Ich habe auch nur Ticker verfolgt und die Zusammenfassungen gesehen, aber wer hatte denn den schwarzen Tag? Habe ich da was? Habe ich da eine Meldung? Bardet. Ach, ich habe die verwechselt. Bardet, meinte ich. Sorry. Demar war auch fliegen gegangen, aber ein ganz anderer. Bardet, der ja auch an diesem Tag
noch ein bisschen Probleme. Es gab einige Fahrer, die so ein Stück weit Pech hatten, also etwa so 20 Kilometer vorm Ziel hat es, oder 25 Kilometer vorm Ziel hatte Jakob Fuglsang defekt oder ist nach hinten zurückgefallen, hatte da dann das Glück, dass es noch früh genug war, um noch zurückzukommen. Also er kam dann am Ende mit den Topfahrern vorne noch mit an. Aber sowohl Bardet, der hatte auf den letzten 3-4 Kilometern Probleme, der ist dann nicht mehr nach vorne gekommen, aber auch Tom Dumoulin, also
genau.
Da war der Fahrer mit D.
Nee. Nee, ich meinte schon Bardet. Ja, Bardet, Demar. Also, das sind ja fast die gleichen Buchstaben. Ich wollte quasi von Bardet auf Dumoulin, also die zwei als Pechvögel des Tages rausgreifen und heute mit dem kleinen anfangen, damit ich den großen dir überlasse. So war mein Hintergedanke.
Ja, Dumoulin mal wieder. Wirklich bitter, muss man ganz ehrlich sagen. 5 Kilometer vom Ziel. Das ist natürlich dann auch eine Situation, da kannst du auch nicht mehr viel machen, da helfen dir dann auch Teamhelfer nicht mehr wirklich. Also er hat da leider deutlich Zeit verloren. Es wäre so ein bisschen so mein möglicher Sieger der Herzen gewesen, nachdem er beim Giro ja auf sich allein gestellt war und da, ich sag mal, auf den ganzen Giro gesehen, sicherlich der stärkste Fahrer war. Und da leider der Teammacht vom Team Sky und auch der mangelnden Kooperation zum Opfer gefallen ist. Und das ist natürlich ihm jetzt dann gleich in der frühen Phase, wo er bis jetzt wirklich gut durchgekommen ist, im Teamzeitfahren wirklich mit dem Team eine Top-Leistung gebracht hat, jetzt ihn dann erwischt hat, ist natürlich doppelt bitter. Also mal wieder einer der Pechvögel, was mir wirklich jetzt sehr, sehr leid tut. Ich hoffe, er kommt da zurück und verkraftet den Rückschlag. Natürlich hat er jetzt, ja, da jetzt auch schon wieder knapp eine Minute dann Rückstand, die jetzt nicht nötig gewesen wäre. Aber es gab jetzt auch nicht nur die Fahrer, die frühzeitig Pech hatten. Es gab auch Fahrer, die jetzt bei dem finalen Anstieg dann nicht mithalten konnten. Da gehörten dann aber auch Fahrer dazu, von denen man das ja hätte erwarten können. Also der letztjährige Sieger und auch der letztjährige Zweite haben da dazu gehört. Also Chris Froome kam nicht mit den besten Fahrern vorne an.
Das hat mich, es war ja im Prinzip an einer Stelle so eine, wie man so schön sagt, auch eine Duplizität der Ereignisse. Team Sky wieder mit volle Pulle reingefahren. Und ich dachte schon, ne, und ich hatte es, muss ich ja zugeben, hatte ich ja auch schon gesagt, dass es mich nicht wundern würde, wenn eine der beiden, wie soll man sagen, wenn Froome an einem der Tage was probieren würde. Es war dann aber so, also dass er da nicht mithalten konnte, das hat mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
Ja gut, im Prinzip wäre es folgerichtig, er hat den Giro hinten raus in Topform quasi abgeschlossen, von daher,
ja,
da muss er ja erstmal wieder so ein bisschen runterkommen und dann nochmal einen neuen Formaufbau, weil er denkt, 2 Monate am Stück in Topform, das wird kein Fahrer wirklich bewerkstelligen können. Möglicherweise war es auch taktisch bedingt, so ein bisschen so, möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber es waren jetzt 5 Sekunden, die er da hergeschenkt hat, so ein bisschen ähnlich wie beim Giro. Ja, gut, ich bin jetzt nicht in Topform und auf mich muss keiner schauen und hinten raus bin ich dann wieder der Stärkste. Ich meine, vielleicht fühlt er sich ja auch ganz wohl in der Rolle. Wir haben es ja vorhin schon mal thematisiert, dass es sicherlich auch gewisse Vorteile hat, wenn jetzt ein Chris Froome vielleicht jetzt nicht gleich wie in den letzten Jahren ganz am Anfang ganz vorne ist, sondern mit einem kleineren Rückstand und ich sag mal so, 1 Minute auf den gelben Mann ist immer noch ein Rückstand, der für Chris Froome durchaus aufholbar ist und wir waren noch nicht in den Bergen oder noch nicht im Hochgebirge.
Und einer seiner Top-Gegner sozusagen mit Dumoulin war ja auch noch hinter ihm, ne? Also er konnte ja auch sagen.
Genau, im Teamzeitfahren hat er auch den Rückstand, den er auf Filia sich schon eingefangen hatte, ja nahezu schon wieder gut gemacht. Also die Fahrer, die jetzt wirklich noch gefährlich weit vor ihm wären, die kann man wirklich an einer Hand abzählen, weil wenn man es sich mal anschaut, das Klassement nach dieser Etappe, Chris Froome liegt da jetzt auf Platz 14 mit 1:02. Schaut man sich jetzt mal die ersten 5 an. Greg van Avermaet, über den braucht man nicht reden. Geraint Thomas ist im gleichen Team. TJ van Garderen hat öfter schon gezeigt, dass er jetzt nicht mehr als Gesamtklassements-Favorit da zu betrachten ist, zumal er Richie Porte im Team hat. Alaphilippe auf Platz 4 hat noch nicht eine Grand Tour vorne bestritten. Gilbert ist kein Gesamtklassements-Fahrer. Selbst ein Bob Jungels hat bei Natur noch nie gezeigt, dass er vorne mit reinfahren kann. Und dann ist der 7. schon Rigoberto Urán. Da reden wir dann über einen Rückstand von nicht mal 20 Sekunden.
Ja, das ist so.
Also von daher vielleicht denkt er sich, er kriegt da vielleicht auch die Ruhe rein, die er braucht. Und er hat auch das letzte Zeitfahren. Da wird er wahrscheinlich auf alle, die da vorne auch unterwegs sind, nochmal ordentlich was gut machen. Ja,
läuft.
Weiß man jetzt nicht. Vielleicht hat er auch gesagt, gut, ich schaue jetzt einfach mal, was mein Wattmessgerät da jetzt so zeigt und was jetzt seine Software ihm angibt, dass er am Ende dann noch seine Wattzahlen treten kann. Ja. Wie auch immer. Also ich glaube, das war jetzt noch nicht wirklich ein Anzeichen. Bei Rigoberto Urán, ja, bis jetzt auch gut gefahren, ist jetzt immer noch 7., 45 Sekunden Rückstand. Wenn man da jetzt mal 4-5 Sekunden Rückstand sich einholt bei so einer Etappe, das würde ich jetzt nicht zu hoch werten, weil das kann mitunter auch mal sein, dass man vielleicht schlecht positioniert in einer Situation ist, da mal kurzzeitig mal 100 Meter mal wirklich Gas geben muss und das am Ende büßt. Von daher würde ich das jetzt nicht zu hoch bewerten.
Damit hast du ja auch wunderbar schon den aktuellen Stand in der Gesamtwertung im Prinzip zusammengefasst. Sehr löblich, sehr löblich. Haben wir über den Sieger schon gesprochen? Den Sieger haben wir noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Es packte sich irgendwann mal, es war wirklich das zu erwartende, wie soll man sagen, das zu erwartende Feld, was sich dann da hoch katapultierte. Und irgendwann, im Gegensatz zu gestern, eigentlich nicht im Gegensatz zu gestern, sondern genau wie gestern, dachte ich, die fangen aber früh an, hoffentlich reicht das, weil Dan Martin ist dann weggestiefelt, hat wirklich einen unfassbaren Antritt dahin gelegt. Die anderen hinten haben sich, ich weiß gar nicht mehr, ein Fahrer ist noch auf der linken Seite, ich weiß nicht mehr, wer es war, relativ früh versucht, ihm zu folgen, hat aber nicht mehr geklappt. Naja, und dann hat er das Ding einfach sehr bravourös von vorne durchgezogen.
Das musste er aber auch machen, weil ja, es nicht gemacht hat, es wurde ja hinten raus immer flacher. Und wenn das jetzt nicht passiert wäre, wäre das Tempo möglicherweise mal für 300 Meter eingeschlafen. Und dann hätte man nicht mehr über den Sieger Dan Martin gesprochen, sondern über den Sieger möglicherweise Greg van Avermaet oder Peter Sagan. Von daher muss man natürlich als hügelfester Fahrer natürlich auch die Topografie an der Stelle nutzen, an der sie einem am meisten entgegenkommt und wo man vielleicht auch in der Situation ist, dass die anderen Teams nicht mehr unbedingt so die Helfer haben, die sie vielleicht bräuchten, um da nochmal fortzufahren. Von daher hat er die Chance genutzt, als jeder Fahrer mehr oder weniger ohne Helfer vorne war und es für jeden bedeutet hätte, dass er jetzt wirklich ordentlich was riskiert. Es war knapp, es war am Ende eine Sekunde vor Pierre Latour, den du wahrscheinlich gemeint
genau,
hast,
den aus dem
Team Arche d'Auxerre, der dann sicherlich auch ein Stück weit die Freiheit hatte, nachdem Romain Bardet dann hinten abgehängt war. Ja, auf der anderen Seite habe ich mir dann schon gedacht, okay, gut, dann ist der Kapitän hinten, verliert den Anschluss und jetzt kommt da ein Pierre Latour, der dann plötzlich da vorne raus attackiert. Möglicherweise hätte er hinten da auch seinem Kapitän da noch so ein bisschen helfen können. Klar, oftmals ist es dann rein symbolisch, aber Latour ist jetzt immerhin auch nach der Etappe noch 1,5 Minuten hinter Bardet und ich gehe ganz stark davon aus, dass der Kapitän Bardet ist. Von daher, ja, andere Teams hätten in der Situation anders entschieden.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Nun gut, aber verdienter Sieg.
Erwähnenswert vielleicht aus meiner Sicht noch, dass es wohl jetzt erstmals so die Situation gab, dass wirklich in der späteren Phase des Rennens noch dieser Bonussprint noch wirklich
eine Rolle
aktiv
gespielt
wahrgenommen wurde. Geraint Thomas hat da wirklich noch um die Sekunden gesprintet und je länger das Rennen andauert, umso mehr glaube ich auch, dass Geraint Thomas da wirklich jetzt vom Team Sky auch aktiv in diese Rolle reingeschoben wird, als Alternative zu Chris Froome zu dienen.
Okay. Meinst du aus Angst von ihnen, dass Froome doch platter ist als erwartet?
Definitiv als Backup, man muss ganz ehrlich jetzt sehen. Also er ist jetzt eine Minute im Gesamtklassement vor Chris Froome. Geraint Thomas ist ein super Kopfsteinpflasterfahrer, dem brauchst du da keinen Helfer an die Seite stellen. Der hat schon bei diesen Flandern-Klassikern gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, lass doch mal jetzt Chris Froome da rausfallen. Geraint Thomas ist sicherlich ein Fahrer, der kann auf der Etappe, ich sag's mal, auch mal in die Top 10 fahren.
Ja, ja, klar.
Möglicherweise. Weil er jetzt nicht unbedingt ich denke mal, er wird auf der Etappe sicherlich eine freie Rolle haben, der jetzt nicht unbedingt auf Chris Froome warten muss. Jetzt ist es auch so, anders als bei einer Flandern-Rundfahrt sind jetzt nicht nur Spezialisten da am Werk, sondern da wird sich relativ früh, sage ich mal, die Spreu vom Weizen trennen. Und wenn er da vorne mit einer Gruppe von Kopfsteinpflaster-Spezialisten umherfährt, zu der werden sicherlich jetzt nicht alle Gesamtklassements-Favoriten gehören. Von daher kann er nach Sonntag dann natürlich auch in der Position sein. Lass es da 2-3 Minuten auf Froome sein. Möglicherweise kann natürlich auch anders kommen, dass man gar nicht mehr drum rumkommt, ihn als echte Alternative oder vielleicht sogar als 1A-Mann anzusehen.
Ich würde darauf wetten, dass sie das auf jeden Fall ein Zettelchen unter dem Kopfkissen hat, wo drauf steht: Halt dieses Jahr die Füße still, im nächsten Jahr bist du unser Mann. Ich glaube, damit werden sie ihn ködern. Das
glaube ich fast nicht. Also man muss wissen, Geraint Thomas ist jetzt 32. Zum einen hat, glaube ich, Chris Froome nicht nur noch dieses Jahr Vertrag, sondern auch nächstes Jahr Vertrag. Wenn du mehrfacher Toursieger bist, hast du in deinem Vertrag sicherlich auch gewisse Sicherheiten drinstehen.
Ja, aber ob er jetzt noch will, das frage ich mich. Weißt du, vielleicht ein Giro, Vuelta, Double.
Ja gut, aber was hilft einem Geraint Thomas, wenn er da drinstehen hat, okay, du bist nächstes Jahr unser Kapitän, ein Wouter Poels schart mit den Hufen, ein Egan Bernal, ein aufstrebendes Talent. Ich bin der Meinung, das kannst du jemandem, der 32 ist und nächstes Jahr bei der Tour 33 ist, gar nicht mehr so frei versprechen. Und ich glaube, er ist...
Nee, aber du kannst ihm... aber was willst du ihm denn sonst... Also, um die Ruhe im Team zu halten, was willst du ihm denn sonst hinlegen?
Naja gut, es wurde ihm in der Vergangenheit häufiger auch mal angeboten, dass er beim Giro da der Kapitän sein könnte. Er ist da leider immer rausgestürzt oder hatte Pech. Ihm wurde die Co-Leader-Rolle bei der Tour versprochen. Deshalb ist Geraint Thomas, und das hat er im Vorfeld der Tour ja auch mitgeteilt, so an die Tour herangegangen, als wäre er Kapitän. Also er hat sich zu 100% auf die Tour vorbereitet, was man jetzt als Helfer im Regelfall nicht macht.
Mhm. Ja,
zumindest nicht als Helfer, der auch noch andere Ziele im Jahr hat. Dann gehst du vielleicht nicht mit 100% ran, sondern eher mit 90%, weil es auch nicht das Ziel des Teams sein kann, dass jetzt alle 100% bei der Tour sind oder alle bei 100% sind und dann davor und danach jetzt eher weniger geht. Ja, Geraint Thomas ist ein Fahrer, der ja auch offen mit einem Wechsel liebäugelt.
Ja, aber ich glaube, natürlich werden sie ihn positionieren, so gut es geht, ne, um der Backup für Froome zu sein, klar, aber ich glaube nicht, dass sie so eine Geschichte wie mit Landa im vergangenen Jahr, dass das nochmal passieren wird. Da werden sie im Vorfeld schon mehr als genug Gespräche geführt haben. Da bin ich...
Ja gut, mit Landa war eine andere Situation. Landa war im Gesamtklassement die ganze Zeit hinter Chris Froome. Landa hatte auch den Makel, dass er im letzten Zeitfahren nicht mit Froome hätte mithalten können. Also das war ja alles bekannt. Ein Geraint Thomas ist ein wesentlich besserer Zeitfahrer, als es ein Landa ist. Und auf 30 Kilometern in Topform kann auch ein Geraint Thomas mal einen Chris Froome schlagen. Und von daher, wenn ein Geraint Thomas jetzt irgendwann mal 2-3 Minuten vor Chris Froome im Gesamtklassement wäre, aktuell ist es noch nicht so, dann werden die Argumente für Chris Froome dünn.
Ja, aber ich meinte mit Landa auch mehr so im Sinne von ein Unruheherd im Team zu haben. Ich glaube nicht, dass...
Er war doch kein Unruheherd.
Landa
letztes Jahr? Er hat doch bis zuletzt seine Helferdienste so abgeleistet, auch wenn das sicherlich für...
Free Landa und alle wollten... war ich bei einer anderen Rundfahrt. Also verwechsel ich das nur mit dem Vuelta, oder?
Nö, natürlich gab's von der Öffentlichkeit aus die Hoffnung und den Wunsch, dass man einen Landa frei fahren lässt. Aber ich habe nicht eine Situation erlebt, in der Landa nicht teamdienlich gefahren ist.
Nee, aber nichtsdestotrotz war es ja in dem Moment etwas, was im Team eine Rolle gespielt hat, finde ich. Also glaube schon. Also wir haben jetzt nicht hinter die Kulissen geguckt, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Und ich glaube, dass das Team Sky da...
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich 2012 den Auftritt von Froome gegenüber Wiggins wesentlich respektloser.
Da kann ich mich nicht so dran erinnern, aber ich glaube, dass...
Naja,
ich weiß schon, was du meinst, die eine Etappe...
einem Wiggins angezeigt hat, jetzt beeil dich mal. Also da hätte es jetzt, ich sage jetzt mal, im normalen Arbeitsleben Leute gegeben, die hätten gesagt, gut, pass mal auf, jetzt kriegst du mal deine Abmahnung, das ist respektlos.
Ja, deswegen ist es ja auch zum Glück nicht das... Ja, wir wissen beide, glaube ich, was...
Und da hat ein Landa das Ganze wesentlich, sage ich mal, souveräner gemeistert. Von daher kann da, glaube ich, ein Chris Froome da vielleicht auch ein bisschen was noch ab. Und ein Chris Froome muss vielleicht manchmal auch zeigen, dass er so anstandsvoll er sich manchmal gibt, dass er auch mal in Konfliktsituationen auch noch der Gentleman ist.
Ja, aber noch, also ich glaube, wir sehen es beide immer noch so, dass jetzt gerade im Moment Geraint Thomas nicht der Favorit, nicht der Kapitän ist. Und auch wenn er, also der Abstand zu Froome müsste schon nochmal deutlich wachsen, glaube ich, als dass da die Rollen neu verteilt werden. Also ich sehe das noch nicht. Obwohl ich für mich für Geraint Thomas...
Sehe ich auch nicht, aber Sonntag bietet da wirklich eine Gelegenheit dafür.
Ja, also...
Ist dann natürlich die Frage, ob man dann Geraint Thomas wirklich sagt, pass auf, fahr. Mhm. Also wenn Geraint Thomas auf dem Kopfsteinpflaster loslegt, kann ein Chris Froome da definitiv nicht mithalten.
Nee, das auf gar keinen Fall. Und es wäre auch sträflich, Thomas nicht zu sagen, fahr, finde ich. Ne? Weil es kann ja immer, Froome kann ja stürzen. Ist alles möglich. Ne? Also, wenn ich...
Ja, vor allem jetzt mit der Situation im Gesamtklassement. Geraint Thomas wird da vorne mitfahren. Und Froome wird mal sagen, gut, du kriegst die Helfer zur Seite gestellt und guckst du mal, wie gut du durchkommst. Im besten Fall brichst du dir nichts.
Ja. Und im besten Fall bleibst du weiter unterm Radar, so wie bisher. Ne, das ist ja auch dann Bestandteil der Taktik. Also, dann bringen wir mal hier die Etappe zum Abschluss. Und im Moment Stand der Dinge, Gesamtklassement, hat sich nicht viel getan, außer dass Geraint Thomas zwei Plätze nach vorne gekommen ist. TJ van Garderen und Philipp Gilbert beide runter, Alaphilippe hoch. Also in anderen Worten, von Greg van Avermaet vor Geraint Thomas, von TJ van Garderen, Julian Alaphilippe, Philipp Gilbert, Bob Jungels, Uran, Valverde, Maika und Vogelsang Top 10. Danach dann aber die illustren Namen Port, Landa, Yates und Froome, Dumoulin, die alle immer noch sehr, sehr nah beieinander sind. Also alle die jetzt genannten innerhalb von einer Minute drei. Danach dann direkt Nibali, also das ist schon Roglic vorne, also das ist schon Mollema, also man kann gar nicht aufhören, ne? Also die Top 20, wenn man die Top 20 nimmt, da ist jetzt keiner aus Versehen drin.
Man muss jetzt nicht mal bei der Top 20 stoppen. 21 ist Daniel Martin, 22 Egan Bernal, 23 Romain Bardet, 24 Warren Barguil, 25 Sakharin, 26 Pozzovivo, 27 Quintana.
Ja, das ist schon krass.
Und dann ist, glaube ich, mal so der Cut, wo man sagt, gut, die Fahrer, die danach kommen, die fahren jetzt definitiv nicht mehr aufs Gesamtklassement. Also weder Roland noch Isagire noch Nieve, das ist dann eher so die Helferfraktion.
Aber schön, ne? Also von denjenigen, die Kapitäne sind alle noch dabei, die haben die besten oder die Sekundanten sind auch alle vorne dabei. Das hatten wir schon bei Etappe 6 auch schon mal anders gesehen. Ne? Wertung im Punktetrikot, ich glaube, brauche ich gar nicht nachgucken, um zu tippen, dass Peter Sagan dort relativ eindeutig führt. Vor Gavaria und Christoph Greipel-Demar im Trikot des weißen Fahrers des Jungprofis, immer noch Andersen vor Bernal. Das wird auch vermutlich jetzt sich in den nächsten Tagen nicht mehr ändern. Die zwei machen das unter sich aus, Plea Latour dann auf Platz 3 und immer noch Toms, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sag du es bitte, ich kann es nicht. Toms Skuins?
Ja, gut, wird man sich jetzt nicht so lange als Träger des Bergtrikots merken müssen. Ich denke, spätestens wenn es in die Berge geht, wird ist da ein anderer Name.
Aber er soll sich freuen darüber.
Genau.
Ist ja die Tour, kann man sich freuen. Apropos ist die Tour, besprechen wir mal, wir hatten, glaube ich, für Sonntag die nächste Sendung geplant, das heißt, oder vielleicht noch Montag ist Ruhetag, das würde an den nächsten Etappen nichts ändern. Etappe 6, 7, 8 und 9, morgen Etappe von, oh Gott, Fougeres nach Chartres? Oui?
Fougeres oder Fougeres?
Wenn man den Thomas mal braucht.
Nach Chartres und dann nach Fontreux, nach Amiens.
Ja, warte, lass uns mal kurz. Also morgen alles andere als Sprinter.
Ja, 7 und 8 kann man zusammenfassen. Das sind beides Sprintankünfte. Ich sage mal so, wenn Gaviria da noch eine Möglichkeit haben will, das grüne Trikot am Ende zu tragen, muss er im Prinzip beide gewinnen. Weil in den absoluten Bergetappen, da wird er wenig Chancen haben. Ebenso dann auf Etappe 9. Ich denke, das wird ja die erste Etappe sein, wo es jetzt wirklich mal einen Gesamtklassementsfavoriten so richtig erwischen könnte. Kurze Etappe, 156 Kilometer, sehr, sehr viele Kopfsteinpflasterabschnitte, auch gerade in der zweiten Rennhälfte. Ja. Das wird für viele Fahrer der Scharfrichter sein, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich denke, nach der Etappe wird es so die ersten Gesamtklassements-Favoriten geben, die dann möglicherweise auch mal so einen Rückstand von 5 Minuten haben, wo man dann schon ja als Team überlegen muss, ist das Gesamtklassement noch das richtige Ziel oder geht man dann vielleicht eher mal Richtung Bergtrikot, Etappensiege und so weiter.
Also wie du sagst, relativ kurze Etappe, 15 Passagen, Kopfsteinpflaster von dem Profil her gar nicht so schlimm, also es wird jetzt nicht die Höhenmeterschlacht. Aber ich glaube, das ist so ein Tag, da freut sich so ein Quintana, freut sich ein Froome nicht unbedingt drauf. Das wird nichts für die Fahrer, die mit Kopfsteinpflaster nicht so gut zurechtkommen. Ich denke mal, so ein Greipel wird sich auf diesen Tag freuen. Sagan auch. Van Avermaet. Das sind so die Leute, die an diesem Tag...
Ja gut, die Frage ist natürlich tatsächlich, also so ein Greg Van Avermaet trägt gerade das gelbe Trikot, gehört da unter normalen Umständen sicherlich auch zu den Fahrern, die so eine Etappe gewinnen können. Das ist natürlich jetzt teamtaktisch jetzt ganz entscheidend. So ein Greg Van Avermaet wäre natürlich auch für einen Richie Porte möglicherweise ein elementar wichtiger Helfer auf so einer Etappe. Möglicherweise klappt es auch ohne die Hilfe von Avermaet, aber irgendwann wird man als Team die Entscheidung treffen müssen, lässt man jetzt Greg Van Avermaet nach vorne fahren oder um den Sieg mitfahren, oder ist es vielleicht irgendwann mal wichtiger, dass er hinten für Richie Porte fährt? Also ich denke, das wird in einigen Teams so die Fragestellung sein.
Eine Sache möchte ich da noch an der Stelle erwähnen. Soweit ich weiß, hat Van Avermaet auch noch das Problem, dass er fürs kommende Jahr gar keinen Vertrag hat, ne? Olympiasieger, Tour de France gelber Trikotträger, kein Vertrag fürs kommende Jahr. Ist halt auch eine Frage, ne? Also will er sich da so lange wie möglich, ne? Fährt er da um einen neuen Vertrag in einem anderen Team? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im kommenden Jahr arbeitslos da stehen wird, ne? Aber
wird dann
auch das ist ja, ne? Aber nichtsdestotrotz, er will ja auch den bestmöglichen.
Nicht. Also,
ja, er will aber auch den bestmöglichen Vertrag, ne? Er will jetzt nicht irgendeinen Vertrag. Es gab ja schon des Öfteren die Situation. Er wird mit Sicherheit guten, hochdotierten Vertrag bekommen. Aber mit jetzt nicht nur zwei gelben Trikots, sondern 6 oder 7 im Gepäck, wird sich das wahrscheinlich besser darstellen.
Ja gut, ich sage jetzt mal, unabhängig von dieser Etappe weiß natürlich auch jeder Teamchef, was ein Greg Van Avermaet kann. Und mitunter ist es natürlich auch eine Qualifikation, wenn man weiß, okay, der Kerl kann bei den Klassikern für sich auf eigene Faust fahren und da auch Rennen gewinnen, ist aber genauso gut in der Lage, sich mal unterzuordnen. Das macht ja auch eine Qualität von einem Fahrer aus. Ich glaube nicht, dass man sich die Dienste eines Fahrers sichert, der jetzt dieses Jahr 33 ist, der nächstes Jahr 34 ist und dann will, dass dieser Fahrer den Anspruch hat, immer nur auf eigene Kappe zu fahren. Der Greg Van Avermaet wird natürlich auch ein bisschen älter und ich denke, dann gehört das auch ein Stück weit mit dazu, dass man sich mitunter dann auch mal für seine Teamkollegen einsetzt. Und ich denke, das gehört als wichtige Qualität einfach dazu. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, da fahren jetzt bei diesem Rennen Sepp van Marke mit, der sich auch mal bei so einer Etappe voll in den Dienst von einem Rigoberto Urán stellt, dann würde ich eher als Teamchef sagen, ich gehe hin und verpflichte einen Sepp van Marke, wenn es möglich ist, als einen Greg Van Avermaet für den Fall, dass er da jetzt rein seinen Ego-Trip da fährt.
Wobei er dafür
Radsport ist ein Teamsport.
Ja, wofür er da jetzt aber auch gar nicht bekannt ist unbedingt.
Nein, das nicht. Aber ich denke, es wird bei einigen Teams so diese Frage geben. Also ja, die Frage wird sich stellen, wer fährt da jetzt wirklich für sich und wer fährt für seinen Teamkollegen. 2014, als Nibali die Tour gewonnen hat, konnte das beispielsweise so ein Lars Boom ganz gut miteinander verbinden. Er hat einen Nibali am Hinterrad gehabt, konnte die Etappe dennoch selbst gewinnen. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Die kann man vielleicht auch haben, wenn man Nibali im Team hat. Ob die jetzt aber einen Sagan mit Maika hat oder ob die jetzt ein, sagen wir mal,
einen
Van Avermaet mit Richie Porte hat, da wage ich eher ein Fragezeichen zu setzen. Gut, einen Peter Sagan wirst du wahrscheinlich schwerlich verkaufen können. Warte jetzt mal auf Rafael Maika. Hauptsache wird am Ende 10. der Tour. Denke ich jetzt nicht, aber es wird so Teams geben, wo das wirklich Oliver Nasen, Romain Bardet, spannende Frage. Wie wird man in den einzelnen Teams damit umgehen?
Zum Abschluss, also wer wird's, mal ganz kurz, wer wird's am Samstag, denkst du? Am Sonntag?
Ich denke Gaviria.
Sonntag meine ich, Entschuldigung, ich habe mich versprochen.
Top-Favorit auf so einer Etappe ist natürlich Peter Sagan, muss man ganz ehrlich sagen. Quickstep hat natürlich auch einige Waffen auf der Etappe und sie haben natürlich auch die Situation, dass man zwar einen Bob Jungels hat, den man im Gesamtklassement platzieren will, aber einen Yves Lampaert, Philippe Gilbert, das sind natürlich auch Fahrer, die brennen auf die Etappe. Und
ich?
Von daher...
Ich nehme mich ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, es wird André Greipel.
Jo.
Nur.
Ja, kann man machen.
Muss man nicht.
Halt doof.
Nee, ach, ich erinnere mich an den, ich weiß nicht mehr, welcher Frühjahrsklassiker es war im vergangenen, ich war vor 2 Jahren oder so, wo er da mal aus dem Feld rausgeprescht ist und Arbeit geleistet hat für andere und so weiter. Er kann das, er ist tempostark, ist eine nicht allzu lange Etappe, aber trotzdem, ich würde mich für ihn freuen, das ist auch
ja,
mal wieder so.
Also, sagen wir mal ganz ehrlich, also ist sicherlich kein Fahrer, dem ich das jetzt nicht zutrauen würde. Er hat sicherlich den großen Vorteil, in seinem Team gibt es jetzt weder einen Kopfsteinpflaster-Klassiker-Spezialisten, der sich da absolut aufdrängt.
Genau.
Der wäre Benoot gewesen, muss man sagen. Der auch schon mal bei einer Flandern-Rundfahrt ganz vorne mit reingefahren ist. Der ist raus. Es gibt keinen Fahrer, der im Gesamtklassement in dem Team jetzt wirklich eine Rolle spielt. Von daher, er ist da jetzt auch nicht in Helferaufgaben eingebunden. Von daher gibt es natürlich grundsätzlich die Chance, wobei ich dann schon glaube, da gibt es dann, ja, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass ein Peter Sagan an dem Tag in Helferaufgaben eingebunden ist.
Du willst damit zwischen den Zeilen einfach nur sagen, dass du schon dümmere Tipps von mir gehört hast.
Ja, definitiv. Ja, klar.
Ja, sehr schön. Vielleicht zum Abschluss noch eine Meldung, die du entweder vergessen hast oder bis jetzt es dir auch in der Hinterhand behalten hast. Nee, 2 Meldungen. Punkt 1, Lawson Craddock ist noch im Rennen. Diese Meldung muss sein.
Ja, genau. Und das wird, also ich weiß nicht, ob es jetzt vorhin noch mit in der Aufnahme auftaucht. Wir hatten ja vorhin leider einen kleinen technischen Defekt. Die Sonntagsetappe wird für ihn sicherlich der Scharfrichter.
Ja.
Weil mit einer
der erste
angebrochenen Schulter oder auch mit einem gebrochenen Schulterblatt. Ich hatte das selbst noch nie, von daher ist meine Aussage jetzt auch vielleicht möglicherweise ein bisschen laienhaft. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehm sein muss, wenn man mit so einem angebrochenen Schulterblatt da übers Kopfsteinpflaster rattert.
Ja, aber er ist noch im Rennen und das freut uns. Letzter Punkt. Hast du recherchiert, wann unsere 5-Jahresfeier war? Und was hast du dir ausgedacht? Weil ich weiß ja, dass es stimmte. Gebe ich dir als Aufgabe bis zum nächsten Mal mit. Ich gebe dir nochmal was Zeit, drüber nachzudenken.
Ja, ich konnte jetzt leider noch nicht recherchieren.
Das wusste ich.
Ich muss da wirklich tatsächlich nochmal schauen, wann die Tour 2013 wirklich gelaufen ist. Meiner Meinung nach ist es ja wirklich so gewesen, dass wir die erste Folge zum Tourstart aufgenommen haben.
Schau einfach, wann die erste Folge veröffentlicht wurde.
Ja, gut. Hören wir mal rein. Wenn du natürlich dann noch 10 Tage gebraucht hast von der Veröffentlichung.
Das würde sich ja inhaltlich
von
dann
der Aufnahme
das
bis
würde
zur Veröffentlichung,
sich ja inhaltlich widerspiegeln.
Das wäre natürlich dann dilettantisch. Das wäre ich jetzt von dir zwar durchaus gewohnt, aber das wäre natürlich dann, ja.
Also.
Würde es ein bisschen erklären.
Also, vielen Dank, dass du da warst, in deiner charmanten Art.
Ja, gerne.
Ich wünsche euch allen eine schöne Tourwoche. Viel Spaß mit den Etappen, vor allen Dingen am kommenden Sonntag. Wir werden uns in Kürze wieder hören. Chris, du wirst du beim Sonntag, du wirst wahrscheinlich unterwegs sein, ne? Wenn ich das eben so im Vorgespräch angedeutet mir richtig verstanden habe.
Nee, Sonntag werde ich mir die Etappe sicherlich anschauen. Also
ja,
Sonntag,
aber am Abend
schon die Woche drauf wird schwieriger.
Aber am Abend wirst du doch unterwegs sein, oder? Habe ich das
Warum nein? Also nächste Woche wird die Hardcore-Woche,
aber
Sonntag werde ich es mir noch geben.
Wir haben ja auch am Sonntag ein schweres Alternativprogramm, ne? Also wie sagt man, Konkurrenzprogramm. Oder? Ist nicht da das Fußballfinale? Vielleicht? Nicht?
Ach so. Ja, gut.
Das zählt nicht. Super. Das, die Einstellung liebe ich. Also, danke an alle Zuhörer. Spenden, PayPal, Amazon, Patreon, Überweisung, alles, ihr tut uns Gutes und demnächst kann ich mal wieder ein technisches Gerät einsetzen, was ich von all diesen Sachen finanziert habe. Möchte noch nicht zu viel versprechen, aber da kommt dann endlich mal wieder neue Technik zum Einsatz, weswegen ich auch schon ein klein bisschen nervös bin und gehabt euch wohl, habt viel Spaß und tschüss.
Ciao, ciao.